Ja, halli, hallo und Hallöchen und herzlich willkommen zur 69. Ausgabe. Moment, es ist die 69. Ausgabe und gleichzeitig das Geburtsjahr meines kongenialen Partners hier im Studio, nämlich von Jung und
Jung! Ja, genau. Nur eingeschränkte Leute können das sehen hier, wie sehr ich gestikuliere. Hallo, oh Wolfgang. Gott.
Ich habe keine Ahnung, was er hat, aber...
Aber ich möchte das auch.
Ich möchte das nicht. So, mein Lieber, hast du dich zu Ende gestikuliert? Ich war ja leider vorhin in Messi Middle Madness nur ganz kurz für euch draußen.
Ja, ich bin nie fertig. Ich habe das gelernt, das muss bang, bang, bang. Und wo ich mich jetzt hier reingesnackt habe, ich habe ja, Knossi konnte ich nie leiden, wa? Aber guck dir mal Knossi an, Alter. Der gestikuliert rum und der ist... Sponti macht Livestream, geile Scheiße. Manchmal ist es so, dass du jahrelang Leute nicht leiden kannst und plötzlich, bam.
Plötzlich oder umgekehrt, gibt's auch.
Ja, oder umgekehrt, ist auch so. Aber also, was ich bei Redo XXL, GIG, jetzt nicht mehr habe, da kippt es langsam so, bin ich jetzt hier Knossi.
Knossi, okay, also ich sehe schon Seven Versus Messi Middle Madness kommt als neues Format auf YouTube auf uns zu, ihr Lieben. Wer das nicht schauen will, schließt sich meiner Gruppe an, bitte.
Ja, ja genau. Gegen Geld natürlich.
Natürlich, das ist klar. Okay, wollen wir auch mal drüber reden, was heute ist? Oder,
Wollen wir erstmal irgendwie sagen, was wir überhaupt vorhaben hier? Ich glaube, ja. Die Leute denken jetzt hier, wir interviewen irgendwelche Gäste. Weit gefehlt.
Nee, ist ja nicht so. Wir haben ja heute Jung und Young, 69. Komische Nummer, aber stimmt. Und ja, in Jung und Young, mein lieber gestikulierender Freund, muss ich dich kurz daran erinnern, da interviewen wir keine Gäste.
Ja. Ja, aber wir hatten doch mal so eine Zeit, wo wir hier purpose-mäßig Leute interviewt haben, oder? Kannst du dich erinnern?
Das war 2024.
Mein Spatz, kannst du dich erinnern?
Selbstverständlich, ja. So, aber für euch da draußen, falls ihr denkt, okay, ich schalte jetzt ab, bleibt noch ganz kurz dran, wir haben ein paar Themen auf der Agenda heute und vielleicht einfach mal so zur redaktionellen Einordnung. Marco und ich haben uns so ein paar Gedanken gemacht, also eigentlich habe ich mir Gedanken gemacht und habe es ihm vorgeschlagen, er hat gesagt, okay, mach mal. Ja,
genau, dass einfach, damit du die Klappe hältst.
Genau, dass wir einfach Jung und Young, unser Format, in der Zukunft ein bisschen mehr nehmen, um mal so über Gott und die Welt zu sprechen. Also wirklich die Themen, die wir... im Wayne-Podcast, also Marco im Wayne-Podcast und ich bei Behind the Story nicht so auf die Agenda setzen, genau weil die Themen da ja relativ klar fokussiert sind. Also Marco spricht ja bei Wayne oder im Wayne-Podcast sehr viel über Marketing und alle möglichen Aspekte und Veränderungen in der Marketing-Szene. Und ich rede ja bei Behind the Story über private Heldenreisen. Und Klammere kann ich für mich jetzt persönlich auch in Anspruch nehmen, zum Beispiel politische Themen immer aus. Aber ich merke oft, wenn ich das mache, während des Podcastens, dass mir das eigentlich gar nicht so gut gefällt. Also in mein Format passt das nicht rein. Aber ich habe natürlich eine Meinung. Und deswegen habe ich zu Marco gesagt, lass uns doch einfach in Jung und Young so ein bisschen über Gott und die Welt reden. Was uns gerade auf dem Herzen liegt. Und wer Bock hat zuzuhören, der hört zu. Und ja, gibt vielleicht ein bisschen mehr Reibung als sonst, aber ist vielleicht ein ganz spannendes Thema, oder?
Ja, also ich finde es super. Also ich habe ja sowieso Politik nie so ganz ausgeklammert, habe immer irgendwie mal einen Seitenhieb irgendwie rausgehauen, aber dass ich das jetzt mit dir machen kann, wo ich ja weiß, dass du in LinkedIn und so und gerade in Facebook einfach immer auch mal einen Mank haust, ja, ich weiß ja, wie sehr du politisch unterwegs bist, immer schön gegen die Bundesrepublik Deutschland hatest und da habe ich gedacht, naja gut, dann machen wir das mal, dann komm noch mal, Junge, komm noch mal.
Ich weiß nicht, was er genommen hat. Aber egal, wir steigen einfach mal ein. Thema Nummer eins heute, und wir haben ja heute den 7.7.26, heißt ein Tag, nachdem Wir sind alle Belgien, Ipfui USA aus dem WM-Turnier geschossen hat. Und deswegen wollen wir mal so ganz kurz über WM-Vibes, Infantino, die FIFA, das DFB-Team und so das reden, was vielleicht den einen oder die andere draußen auch beschäftigt, weil das ja irgendwie sich so ein bisschen vermischt, finde ich, diese Fußballthemen. Also wir beide sind ja Fußballfans sowieso. Du Hertha, ich HSV, wissen die meisten, glaube ich, draußen.
Ja, also Fans, ich würde eher als Sadomaso-Geschichte in meinem Fall irgendwie so beurteilen. Ja. Fans,
gut, dass dein Sadomaso-Outcoming in Folge 69, das passt schon.
Ja, reicht. Irgendwie. Ey, jetzt können wir abschalten. Jetzt wissen es die Leute.
So, das war's. Dann schönen Tag noch. Nein, Spaß. Ich finde das Ganze, also gerade in dieser Woche, in der wir jetzt aufnehmen, hat sich das ja so vermischt mit diesem ganzen weltpolitischen Geschehen, wo man irgendwie nur noch das Gefühl hat, man stumpft ab, weil jeden Tag wieder irgendeine irre Nachricht kommt, bei der wir vor 2 Jahren gesagt hätten, was hat denn der geraucht, der das jetzt gerade hier über den Äther jagt. Es kommen immer wieder irgendwelche irren politischen Meldungen und jetzt kommt halt auch noch die WM, bei der Trump halt mal kurzerhand angerufen hat, bei seinem Buddy Infantino und so wie es aussieht, ja offensichtlich einfach mal eine rote Karte zurück hat nehmen lassen für die USA. Ich frage mich, wo führt das alles hin? Ne?
Ja, willst du jetzt von mir eine Antwort haben? Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Also kann nur meine eigene Reaktion ableiten. Und die ist pure Abstumpfung in der Kombination mit, ich habe letztes Mal so einen Bericht gesehen auf RBB, das ist hier unser Regionalfernsehen, hier drittes Fernsehen für ältere Leute, dritter Fernsehsender. Und da haben sie so einen Bericht gebracht über Ende 32, 1932, Anfang 33, Machtergreifung von Adolf Hitler. Und die Parallelen sind ja unglaublich erschreckend. Aber schon wieder so unglaublich erschreckend, dass ich mir schon wieder denke, pff, ja, wer soll es aufhalten? Also,
was, ich bin was eigentlich sind denn die Parallelen?
Total. Ne, die Parallelen sind, dass so eine Sachen wie mit hier Latrino, dass die einfach passieren und keiner aufsteht. Was soll auch passieren? In einem System, wo die Abhängigkeiten klar sind und die Machtverhältnisse klar sind, da wird nicht der DFB sich jetzt hinstellen und sagen, okay, wir treten jetzt aus der FIFA aus, weil einfach viel zu viel Geld im Spiel ist. Das wird nicht passieren, sondern es wird einfach so weiter plätschern, bis das System sich vielleicht irgendwann auflöst oder einzelne Leute vielleicht ein Statement machen, indem jetzt der Mensch, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der die rote Karte gekriegt hat, einfach sagt, okay, er läuft nicht mehr auf. Er läuft einfach nicht mehr auf. So wie es ja auch Leute gab, die damals, glaube ich, in der NFL da den Kniefall gemacht haben, irgendwie, um ein politisches Statement auszudrücken, die dann auch keinen Job mehr gekriegt haben. Aber so eine Leute braucht es vielleicht, aber davon gibt es halt viel zu wenig, weil alle Schiss haben, nicht mehr Teil des Systems zu sein. Das ist, glaube ich, die Wahrheit. Und das war die Parallele zu 33. Ich glaube, da gibt es wenig, die sich dagegen stellen. Vielleicht jetzt in Deutschland nach dem Krieg noch ein paar mehr, aber so international, die jetzt nicht unsere Geschichte teilen, wüsste ich nicht. Also man sieht ja in Amerika, stellt sich doch keiner dagegen so richtig. Zumindest nicht für mich wahrnehmbar.
Also was ich mir so überlegt habe, war, dass ich gedacht habe, und ich habe wirklich mal versucht, das zu antizipieren, was wäre eigentlich passiert, wenn das Gleiche mit unserer Nationalmannschaft passiert wäre. Also im sehr vielen konjunktiven Fall, dass wir noch im Turnier wären, dass wir gut gespielt hätten, dass jetzt aus irgendeinem Grund irgendwelche vermeintlich korrupten Menschen dafür gesorgt hätten, dass, keine Ahnung, Walter Made oder UNDAF, ja, UNDAF hat rot und kriegt jetzt quasi eine Begnadigung und dürfte im nächsten Spiel wieder spielen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist schon ein signifikanter Unterschied zwischen den Amerikanern und uns. Ich glaube, in Deutschland hätte es eine breite öffentliche Debatte darüber gegeben, dass man ihn nicht aufstellen darf, weil das sozusagen gegen die Regeln ist. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, das wäre passiert. Vielleicht auch am Ende des Tages wäre auch aufgestellt worden, vermutlich. Aber in Amerika, zumindest das, was ich mitbekomme, und ich habe tatsächlich heute Morgen noch mal jemand angerufen oder mit jemand gechattet, um besser gesagt.
Donald hast du angerufen.
Genau, ja. Und habe gefragt, wie ist denn die Stimmung? Und da hat die Person mir gesagt, also es sind alle fein mit, dass der spielt, ja. Oder dass der gespielt hat, es war ja schon klar, dass sie rausgeflogen sind. Also hat keiner richtig Probleme mit gehabt. Heißt so für mich so ein bisschen, Korruption ist immer dann scheiße, wenn es die anderen betrifft. Wenn es mich selber betrifft und ich davon partizipieren kann, dann mache ich es halt einfach scheinbar. Ne?
Ja, und so geht es halt einfach durch. Ich meine, wer soll sich dagegen stellen? Wir hatten das ja auch bei dem Spiel, ich glaube, Frankreich gegen Paraguay, was ein Geholze war, ohne Ende, mit wirklich so Unsportlichkeiten, wo man denkt, okay, was geht's jetzt hier? Warum pfeift der Schiri nicht ein Foul? Und das geht einfach durch. Am Ende, glaube ich, muss irgendeiner vielleicht Position beziehen. Ich glaube nicht, dass es der DFB ist, weil einfach das Machtverhältnis in Sachen Kapital zu groß ist. Aber wenn man sieht, was damit kaputt geht, nämlich ein ganzes Wertesystem zu unseren Kindern, zu dem Wertesystem im Fußball, zum Sport, ist schon nicht ohne. Also eigentlich müsste jemand was machen, aber wo diese Sollbruchstelle sein soll, keine Ahnung. Es geht vielleicht nur, indem sich eine andere Organisation bildet, die von unten das irgendwie auffrisst. Aber so jetzt hier wüsste ich nicht, was dagegen steht irgendwie.
Ja, ich finde halt auch tatsächlich die Auswirkungen, wenn man so die humoristische Ader mal weglässt und guckt mal drauf, finde ich das schon dramatisch, weil das ist ja nur wirklich was, also wir beide sind ungefähr gleich alt, ich bin älter als du, aber ungefähr die gleiche Generation und wir sind damit groß geworden, dass zumindest im Fußball die Regeln fix sind. Jetzt gibt es mal eine kleine Änderung und mal dies, mal das, okay, aber eine rote Karte ist halt eine rote Karte. Ich habe noch nie in meinem langen Leben als Fan erlebt, dass eine rote Karte, ich glaube, einmal wurde mal eine zurückgenommen, weil sie tatsächlich faktisch falsch war. Das war aber noch zu Zeiten, als noch 6 Kameras im Stadion waren und nicht 62 und irgendwas eben falsch gesehen wurde oder so. Ja, also wirklich faktisch falsch war. Aber dass quasi aufgrund von der Meinung eine rote Karte zurückgenommen wurde, habe ich noch nie erlebt. Und das rüttelt schon so ein bisschen an den Grundfesten und zwar eben nicht mehr nur an den politischen, sondern schon so ein bisschen generell an den Grundfesten, wenn mächtige Menschen sich alles erlauben können und Regeln überhaupt nichts mehr zu bedeuten haben, man sich auf nichts mehr verlassen kann. Wir sagen ja immer, Menschen suchen Sicherheit, ja. Wenn ich mir nicht mehr sicher sein kann, so vermeintlich unwichtig wie eine rote Karte im Fußball ist, so wichtig ist sie doch wieder, wenn man damit signalisieren kann, Regeln haben in der Welt nichts mehr zu suchen, ja. Und ich glaube, vielleicht ist das auch so ein bisschen die
Brücke. Ich kenne die Regeln auch gar nicht. Wüsstest du jetzt, wie die Statuten und das Regelwerk der FIFA aussieht? Ich weiß nicht, ob es einfach nur Gesetz der Serie ist und einfach sich so eingeschliffen hat, dass man nach einer roten Karte ein Spiel gesperrt ist. Oder ob das einfach nur, ob es Ausnahmen gibt. Ich habe ja auch irgendwas gehört, dass es diese Ausnahmen schon gibt im Regelwerk, dass man irgendwie da was machen kann. Das weiß ich halt nicht. Aber das ist ja so auch ein Problem, dass diese komplexe Welt jetzt auf eine Überforderung trifft von Regelwerken, die man gar nicht mehr kontrollieren kann, nicht mehr kontrollieren will, sondern man verlässt sich dann ziemlich schnell auf das, was die Leute da draußen erzählen, ohne zu wissen, ob das wirklich stimmt. Ich meine, weiß ich jetzt, ob sich Latrino nicht auf irgendwas berufen kann, was im Regelwerk irgendwie drinsteht? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Wieso nennst du denn eigentlich Latrino?
Ja, weil es so passend ist, oder?
Ach so, okay, alles klar. Das ist schon hohe Satirekunst, muss ich sagen. Das musst du mir vorher
auch Satire, muss ich nochmal dazu sagen. Ich bin ein sehr satirischer Mensch.
Ja, das merke ich auch.
Aber ich finde es unglaublich passend. Aber ja. Im Kern, glaube ich, ist es einfach ein Punkt der Überforderung. Und was übrig bleibt, ist einfach die Kernbotschaft. Jemand wie Trump kann irgendwo anrufen und kann einfach was ändern. Es geht noch nicht mal darum, dass er darauf einwirkt, dass das Regelwerk vielleicht ausgelegt wird in eine bestimmte Richtung, weil es das so gibt. Sondern alleine die Tatsache, dass er es macht und diesen Weg nutzt, ist ja schon einfach ein No-Go. In Anlehnung an das, was grundsätzlich mit Vertrauen verbunden ist. Und da ist ja jetzt die FIFA auch nur ein Spiel, weil ich meine, ich bin groß geworden in einer Welt, wo Amerika der verlässliche Partner war. Und was ist davon übrig geblieben? Nichts, gar nichts.
Und ganz ehrlich, also ich finde es ja, es ist immer traurig und auch die politischen Sachen sind noch viel trauriger und dass die Straße von Hormuz jetzt überhaupt nicht so befahren wird, wie er will und das alles, ja, dass das alles eher mehr so ein Witz ist. Das ist alles sehr, sehr traurig. Aber bei aller Tragik und bei allem Unverständnis, dass dieser Mensch der mächtigste Mensch der Welt geworden ist, ja, wie auch immer, finde ich es immer noch, aber hat es auch einen extrem hohen Unterhaltungsfaktor, wenn der sich dann hinstellt und sagt, ja, also gestern, ich weiß nicht, ob du das Statement gesehen hast, er hat ja gesagt, so sinngemäß, ja, ich habe also wahnsinnig Ahnung von Sport, also ich habe unfassbar Ahnung von Sport, dass es eine rote Karte im Fußball gibt, wusste ich jetzt nicht. Aber das war ja eine absolute Ungerechtigkeit, deswegen musste die zurückgenommen werden. Und dann denkst du dir so, ey, scheiße, die Comedians auf der Welt, die haben es so schwer, weil was sollen die denn noch machen? Ja, das ist ja Realsatire ohne Ende und das tut einfach ein bisschen weh, aber irgendwie ist es auch lustig, also muss ich auch sagen. Ja,
ja, aber ist ja die Reaktion, ich glaube, sonst halten es Menschen gar nicht durch. Aber es ist natürlich auch fatal, so eine Reaktion denn zu haben, weil man es einfach nicht mehr ernst nimmt. Oder dann natürlich eine rote Linie braucht, um es denn ernst zu nehmen. Also wo ist diese rote Linie? Ne? Wo definiert man die für sich selbst? Und ich meine, das ist jetzt weit weg vom Kontinent her. Eigentlich geht jetzt alles ja in die Richtung, okay, Europa muss unabhängiger werden und wir müssen souveräner werden, damit wir uns nicht mehr da auf die verlassen müssen. Das dauert natürlich noch seine Zeit, aber im Kern ist es doch so. Also ich habe da meine, also ich fahre nicht mehr nach Amerika. Einfach Punkt, weil ich das zurzeit überhaupt nicht will. Und das hat nichts mit Amerika zu tun, weil Amerika ein hässliches Land geworden ist, sondern weil es erstmal unglaublich teuer ist, abseits vom Präsidenten, und weil ich das einfach nicht unterstützen will. Irgendwie das ist einfach mir so unsympathisch geworden. Und jetzt, ich überlege mir einfach mal meine Position, bevor die Russen die Ukraine angegriffen haben. War eher Russland zugewandt, muss ich ehrlicherweise sagen. Obwohl ich im Westen groß geworden bin und sozialisiert worden bin, hatte ich irgendwie das Interesse, mal zu gucken, was da drüben los ist. Hat sich alle in Luft aufgelöst. Aber jetzt stell dir mal vor, Trump wäre jetzt gekommen und Putin würde da immer noch ohne einen Angriff sein. Dann würde sich, also ist zumindest die Chance da, dass sich mein Wertekontext faktisch sogar umgekehrt hätte. Also so ist jetzt der Gegenpart da, der das ausbremst. Und natürlich die Hoffnung, dass mit den Midterms und mit den Wahlen dann danach irgendwie in Amerika nur eine Verlässlichkeit wieder entsteht. Aber im Kern hat sich schon mein Weltbild grundsätzlich gedreht. Und im Kern, glaube ich, ist es gar nicht so. Es fühlt sich mittlerweile nach anderthalb Jahren, glaube ich, wo er an der Macht ist, da der Mr. Trump, gesund an. Gesünder, als es vorher sich angefühlt hat, wo man sich immer auf diesen großen Partner verlassen konnte. Aber das ist ja gar nicht, tut ja gar nicht Not. Wir müssen uns da gar nicht auf die verlassen. Wir müssen einfach nur ein bisschen Selbstbewusstsein haben. In der Gewissheit, dass die von uns genauso abhängig sind. Ich meine, ihre Weltherrschaft und ihre Sicht auf die Top One, also die Top One zu sein in der Welt, basiert ja auf Partnerschaften. Basiert ja nicht auf eigener Stärke. Wir haben ja im Iran gesehen, wie stark die sind. Also natürlich haben die eine Menge Raketen leergeschossen, bums, fertig. Irgendwie. Und dann weiß er nicht mehr weiter, wie ein kleiner Junge, der sein Spielzeug verheizt hat. Also da ist ja nicht so viel. Und dann bettelt er nach der NATO und dann sind wir alle nicht mehr gut genug für ihn. Und jetzt sind 4% auch für die NATO auch ein lächerlicher Beitrag oder wie er das genannt hat. Das ist ja alles nur noch so peinlich und dann will er jetzt wieder Grönland und so. Also ja, eigentlich muss man nur noch gegenhalten. Mich ärgert dann mehr, dass er das Merz mit diesem Shirt da denn schon wieder aufgekreuzt ist und ihm da das deutsche Nationaltrikot mit der 47.
Ja, wobei, wenn du die Leistung nachträglich bewertest von Deutschland, dann war das schon irgendwie ein sehr subtiler Rant auch, ja?
Ja, da ist sowieso eine Weltmeisterschaft, wo sehr komische Sachen passiert sind. Auch definitiv. Dass Jürgen Klopp da in der Presse irgendwie, also während des Livestreams sagt, dass Nagelsmann noch Trainer ist und dann noch zweimal. Also nochmal betont, ich meine, er konnte ja nicht wissen, dass wir so ein Ende da finden. Hm. Aber das war schon bezeichnend irgendwie.
Als ob er es aber schon lass mal den Schwenk dahin machen. Also lass mal dieses Infantino-Latrino-Ding da weg. ich finde abschließend dazu, ich finde mega schön, dass Schwarz-Rot-Gold das sozusagen die Welt gerettet hat. Natürlich quasi andersrum angeordnet als auf unserer Flagge leider, aber Belgien, also ich sag mal, Karma hat einen Namen, zumindest heute an den Tag. Das ist Belgien, die haben die ja 4-1 wegradiert, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, die amerikanischen Spieler selber können ja eigentlich gar nichts dafür.
Gar nichts können die dafür.
Die waren sozusagen fast leidtragend, dass plötzlich die ganze Welt, haben sie ja gestern selbst gesagt, das Spiel lautet jetzt USA gegen den Rest der Welt, ja, weil Kollege Trump mal wieder nie nachgedacht hat, was ihm, glaube ich, generell sehr schwer fällt. Deswegen wollen wir mal nachsichtig sein, ja. Was sagst du denn zu den Deutschen und Nagelsmann? Nagelsmann weg, Deutschland raus, mal wieder, was ist denn das Fazit? Ich sag dir mal meins, mein kommunikativer Eindruck war, ich dachte, spontan habe ich mir überlegt, als wir rausgeflogen sind, es heißt immer, ja, Deutschland hat 84 Millionen Trainer, ja, bei allem. Ja, irgendwie hatten die aber alle recht. Sorry, ja. Die Mehrheit der Leute hätte gefühlt Sané nicht mitgenommen. Die Mehrheit der Leute hätte gefühlt Neuer nicht ins Tor gestellt. Ja, hinterher ist man immer klug, können wir alles mal zur Seite legen, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber im Endeffekt hatten sie recht, ja. Die haben genau die Spieler, die zur Diskussion standen, haben nicht performt, inklusive der gesamten Mannschaft irgendwie. Nagelsmann hat sich auch brutal vercoacht, also bin ich mal auf deinen Eindruck gespannt.
Ja, ich muss sagen, ich fand es ein bisschen überheblich. Ich fand eigentlich Nagelsmann immer einen ganz guten Trainer, aber die Nummer, die er mit Neuer da eingeleitet hat, war einfach hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann mit Sahne kann man jetzt irgendwie sehen, wie man will. Ich mochte jetzt seinen Spielstil noch nie so richtig, auch seine Attitüde nicht. Aber das ist jetzt eine persönliche Befindlichkeit. Ich glaube, dass das ein grundsätzliches Problem ist, was eben auch wieder mit Kapital zu tun hat. Ich habe so das Gefühl, am Ende sind die zu satt. Und den probiert man es dann auch noch gerecht zu machen, indem die Familien denn dann noch irgendwie mit einziehen dürfen und es dann irgendwie noch Tage gibt, wo dann doch viel, viel Ablenkung da ist. Und am Ende ist es Leistungssport. Und Leistungssport hat eine Menge was mit Fokussierung zu tun, sich auf ein Ziel zu konzentrieren, sich nicht von irgendwelchen politischen Botschaften ablenken zu lassen, sondern sich auf ein Ziel zu konzentrieren. Und wir sehen es doch bei diesen sehr hart ausgelebten Leistungssportarten, die wir dann irgendwie sehen, wie in China und so, wo natürlich die Bandagen viel, viel härter geklöppelt sind irgendwie. Und das muss man jetzt auch wertemäßig nicht teilen. Aber ein harter Fokus bringt oftmals Erfolg und viel Druck. Und das haben wir halt nicht. Wir haben einfach eine Mannschaft, wo einfach nur unglaublich viele Millionäre rumlaufen, gepaart mit einem Trainer, der anscheinend mit ein paar menschlichen Zügen, sage ich mal, die in Richtung Selbstbewusstsein gehen, siehe UNDAF, einfach auch nicht klarkommt anscheinend. Weil, also ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert ist, aber es sah doch alle danach aus, als ob es da irgendwelche Missstimmung zwischen den beiden gab. Sonst gibt es ja gar keinen Grund, ihn in die zweite Reihe zu setzen und immer diese Joker-Nummer zu setzen. Und vor allen Dingen so in der Öffentlichkeit zu kommunizieren über ihn, finde ich ja noch viel, also ihn als Joker noch zu nehmen, aber zu signalisieren, ey, das ist mein Mann, ich liebe das, wie der spielt, ist ja was anderes als das, was er gemacht hat. Es war jetzt irgendwie sehr distanziert. Und wenn ich dann so sehe, in der zweiten Liga, wir haben ja gerade von Hertha auch gesprochen irgendwie, da ist ja genau dasselbe Thema. Der ist zwar hoch verschuldet, der Verein, aber die Leute, die da spielen, sind schon genauso satt. Und da ist einfach auch so ein Schlendrian drin. Und dann sind so eine Vereine, die jetzt aufgestiegen sind, die einfach ein Drittel von dem Budget von Hertha haben, die einfach leidenschaftlichen Fußball spielen, als Mannschaft agieren und bumm, plötzlich geht's. Also die Welt gibt's ja auch noch. Deswegen auch das, was ich gesagt habe vorhin zu Latrino oder zum DFB, vielleicht gibt es so eine Gegenbewegung von unten einfach nochmal, wo die Werte dann wieder stimmen und wo die Menschen sich hinter vereinigen können. Mal gucken wir mal. Ich weiß
also
nicht.
Also zu deiner Theorie der satten Profis, ja, würde ich, also ich finde, da ist viel Wahres dran. Ich frage mich dann aber, was ist denn dann der Unterschied zu einem Harry Kane, sagen wir mal in England? England hat auch viele Stars, aber ich würde nochmal mehr reflektieren auf Frankreich. Wenn ich da überlege, Mbappé, Dembélé, Olysee, Aubameyang, was das für Spieler sind, ja, was die Franzosen für einen Sturm haben, und die funktionieren zusammen gut. Also ich glaube, nur zu sagen, die sind alle zu satt und zu reich, die haben alle wahrscheinlich mehr Kohle, die haben unbestritten mehr Talent, aber die spielen auch zusammen gut. Also irgendwie scheint es ja zu gehen, und ich glaube schon, dass es auch sehr viel am Staff und am Trainer liegt.
Ja.
Und dann auch, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, jetzt wirst du gleich wieder lachen, aber die Tatsache ist, da ist irgendwie eine Geschichte da. Ja, da ist irgendwie eine gemeinsame Story da, und das war ja bei uns überhaupt nicht der Fall. Gerade wenn du vor dem Turnier so jemand wie den Oliver Baumann, ja, und ich bin jetzt tatsächlich auch kein Fan von dem, aber das ist ja nun wirklich ein Torwart gewesen in der Position, der sich absolut nichts hat zu Schulden kommen lassen, der die ganze Zeit da war, der auch für diese Tugenden stand, so ein bisschen so als Emporkömmling in einem relativ hohen Alter, also Emporkömmling in der Nationalmannschaft, meine ich, der ist ja seit Jahrzehnten fast gefühlt in der Bundesliga stabil als Tormann. Und dass der sich dann einfach auch wieder so still ins zweite Glied zurückdegradieren lässt, ich glaube, das sind Dinge, die brechen die Geschichte, die gemeinsame Story auf von so einer Mannschaft, und das kostet unfassbar viel, ohne dass man es nachher bei jedem einzelnen Pass nachvollziehen kann. Aber in Frankreich funktioniert's. Und abschließende Frage zu dem Themenblock, sonst haben wir schon wieder eine halbe Stunde voll und wir haben ein paar Themen noch, aber abschließende
23 Frage, Minuten, übertreibt man nicht.
Wer wird Weltmeister?
Oh ja, ich glaube, Frankreich wird Weltmeister. Bin mir so, oder Argentinien, ich bin mir nicht so sicher. Argentinien spielt auch einen guten Fußball, aber Frankreich nach dem Ding jetzt irgendwie gegen Paraguay, da haben die ordentlich gegengehalten. Ich finde, die haben Moral bewiesen, und ich gebe dir total recht, dass vielleicht Und deswegen bin ich auch bei Klopp eigentlich ganz guter Dinge, wenn der Deal irgendwie passt. Der wird ja wieder hochkapitalistisch sein, egal. Aber ich glaube, es braucht so einen Menschenfänger einfach. Und jetzt sagt man ihm ja nach, dass er einfach ein sehr empathischer Typ ist, dass er auch diese schwierigen Millionärscharaktere zusammenbringen kann und einfach eine Linie für sich selbst hat und nicht so. Also ich glaube, unter Klopp hätte es diese Nummer mit Neuer nicht gegeben und Baumann. Und ich glaube, der tut dem Fußball vielleicht auch ganz gut, egal was das denn am Ende kostet. Kann auch vielleicht nach hinten losgehen. Weil das hat ja in Liverpool am Ende dann auch nicht mehr so richtig geklappt. Aber ich glaube, der hat die besten Voraussetzungen, um empathisch so eine Truppe zusammenzuhalten. Und du hast ja selbst gesagt, bei Frankreich funktioniert es ja auch. Und das ist auch eine Horde von Dieven. Guck dir mal an, wie die in den Mannschaften über die Ligen spielen. Da funktioniert ja auch vieles einfach nicht. Und diese Dieven da zu handeln und zusammenzubringen, ich glaube, das ist eine hohe Magie und eine hohe Kunst. Und ich traue dem Kloppo mehr zu, als ich dem Nagelsmann zugetraut hätte. Was eigentlich auch egal ist, weil Nagelsmann wird sowieso wieder auf die Füße fallen. Guck dir Hansi Flick an, der ist in Barcelona auch wieder auf die Füße gefallen. Also
und liefert gut ab. Und liefert
genau.
Sehr gut ab.
Und es, man sagen. Ich glaube, es liegt auch immer an den Charakteren, die du da einfangen musst. Und ja, also jetzt ist so, wie es ist. Mal gucken, ob wir Kloppo kriegen. In dem Fall wird es sehr, sehr teuer, weil ich glaube, ich hatte ja mal was von 17 Millionen gehört, die er da jetzt bei RB irgendwie kriegt. Billa wird das ja nicht werden. Ich glaube, also, wäre natürlich mal eine Ansage, wenn er sagt, okay, ich nehme 3 Millionen und der Rest ist Erfolgsprämie. Das wär mal ein Statement. Das würde dem deutschen Fußball auch gut tun.
Ja. Ich fand das schon bezeichnend, dass Aki Watzke gestern seines Zeichens der DFB-Vize gesagt hat, ja, mit Nagelsmann haben wir ja schon bewiesen, dass wir nicht ganz so schlecht bezahlen. Klammer auf, man lanciert ja 6,8 Millionen Euro Abfindung jetzt. Das muss man sich mal als Mensch so reinziehen, ja.
Das ist ein Vertrag, muss man jetzt aber auch nicht
künstlich hoch. Das ist ein Vertrag. Also ich sage ja nicht, dass er den DFB über den Tisch zieht, aber muss man, die Zahl darf man mal wirken lassen. 6,8 Millionen Abfindung. Und dann hat Aki Watzke gesagt, ja, und also wenn man, wir haben ja schon gezeigt, dass wir nicht so schlecht bezahlen. Und wenn man dann halt einen Kloppo will, dann muss man halt auch mal ins obere Regal greifen.
Ja.
Also das hier hört sich schon sehr nach 17 Millionen an. Wobei ich ehrlicherweise glaube, also ich glaube tatsächlich, das ist dem Klopp ziemlich egal. Also er wird das Maximale verhandeln, ganz klar, weil er ein Profi ist. Aber braucht er ja nicht mehr die Kohle. Und tatsächlich ist es am Ende, kann es uns auch egal sein. Weil wir werden keinen Ball mehr oder weniger sehen, egal was der verdient. Ne? Ich bin mal gespannt. Ich habe tatsächlich noch eine Sache, die ist so ein bisschen die Brücke zu meinem nächsten Thema, was ich hier bei mir stehen habe. Aber du kannst natürlich auch gerne sagen, wenn du noch was anderes besprechen willst. Aber ich würde schon gerne mal auf die Politik und auf die anstehenden Landtagswahlen und so gehen. Aber was mir aufgefallen ist in unserer Bubble, und da ist ja jetzt Fußball nicht so verbreitet. Ja, also wir zwei frotzeln schon ab und zu mal so ein bisschen. Ja, aber ansonsten hörst du von Fußball nicht so viel. Und finde ich
glaube, wird aber viel nicht drüber geredet. Ich glaube, das ist schon verbreitet, aber die Leute sind halt da fokussierter und reden dann lieber über Marketing als über Fußball. Da sind wir vielleicht die Ausnahmen, weil wir halt authentische Jungs sind.
Ja, stimmt. Und aber was ich gemerkt habe, es gab doch ein paar und dann auch gleich sehr hitzige und sehr emotionale Diskussionen auf LinkedIn und generell auf Insta und überall zum Thema, dass Menschen eben gesagt haben, ich hatte übrigens auch sowas gepostet, habe auch ein paar Rants kassiert dafür. Die Menschen haben so im Kontext gepostet, okay, die WM ist das Spiegelbild der UN-Abstimmung und vom Eurovision Song Contest. Also quasi so einen riesen Bogen gespannt haben, ja. Und dann Leute kamen, ich wüsste jetzt sofort ein paar zu nennen, mache ich aber nicht, die dann schon mal, was für ein Quatsch, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun und UN ist total wichtig und Fußball ist unwichtig und Eurovision Song Contest schon ganz und gar nicht und bla 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 und heult doch rum und so. Ne? Ich finde aber schon, dass es so eine Art kollektives Selbstbewusstsein gibt von einem Land. Also wenn ich jetzt die Norweger sehe, ich glaube, da sitzen auch gefühlt die Regierungsmitglieder abends auf dem Fußboden und rudern, wenn die gewonnen haben, ja?
Was sagen denn die immer? Ich sehe das immer nur.
Die schreien einfach nur, glaube ich.
Ja, aber ist das nicht irgendwie so wie so ein Schlachtruf oder so, irgendwas Norwegisches? Ich glaube ja mal noch daran, dass da noch ein Wort hintersteckt und das nicht nur ein Urlaut ist.
Vielleicht haben wir ja jemanden, der in dem Auditorium der Ahnung hat.
Dann bitte an uns.
Genau, mal bitte macht uns da mal schlau, was die da rufen. Auf jeden Fall sitzen die ja alle da und rudern und Haaland haut auf die Trommel. Und das ist halt einfach ein kollektives Selbstbewusstseinsförderungsteil, ja. Und bei uns geht halt wirklich alles in die Hose. Ja, vom Eurovision Song Contest, wo du ja regelmäßig auf dem letzten Platz landest, über die UN, die dann irgendwelche Drittländer oder weiß ich wen, alles in den ständigen Beirat beruft. Also kleiner Rant an Österreich, ja. Verdient, liebe Freunde, und wir gönnen es euch. Also das ist schon so irgendwie, ich finde schon, dass die Nation tatsächlich zu Recht irgendwie auch so einen Selbstbewusstseinsverlust hat, weil irgendwie kriegst du ja gefühlt öffentlich nur auf die Nuss, ne? Und finde ich irgendwie scheiße. Und letzter Satz dazu von mir, kannst du noch was dazu sagen? Aber dass dann unser Kanzler nach dem Ausscheiden gegen Paraguay, jetzt sind wir ja Kommunikationsmenschen, dass der dann einen Post macht und sagt, liebe Mannschaft, schade, dass ihr ausgeschieden seid, aber mit dieser Leistung über die ganze WM habt ihr unser Land so stolz gemacht, dass du so da sitzt und denkst, okay, wo ist jetzt hier die Kennzeichnung Postillon oder Heute Show oder was? Also bitte, das kann doch nicht ernst sein. Da muss ich gestikulieren. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Der kann doch nicht eine Medienabteilung haben, die glaubt, das könnte man posten. Das ist ja mal wieder zielsicher am Gefühl der gesamten Nation vorbei. Ja.
Ja.
Das ist doch unfassbar, oder?
Naja, ich glaube, es ist ein Spiegelbild von dem, was Überforderung, allgemeine Überforderung mit Menschen macht und mit Systemen macht. Also ich würde das jetzt noch nicht mal irgendwelchen Leuten dazu schreiben. Ich weiß ja auch immer gar nicht mehr, was im Nachgang irgendwie noch stimmt, was Fake-Videos sind, was AI-Videos sind und was richtige Videos sind. Weil es gab ja diese Videos auch danach, wo er irgendwie vor seinem Medienteam redet und sagt, hier in der Rede sind immer noch Schreibfehler drin irgendwie. Da weiß ich gar nicht, ob die stimmen oder ob das jetzt einfach so zusammengeschnitten ist. Ich glaube, Fakt ist ja einfach eins, dieses System, wie wir das jetzt spielen, gerade in der Kommunikation und im Marketing, ist am Rande des Kollaps, weil es völlig überfordert ist. Und in der Schlagzahl von politischer Kommunikation, und da ist ja jetzt nicht nur ein Post von vielen, da müssen Reden geschrieben werden, das ist ja ein ganzes Cluster an Kommunikation. Ey, da geht so schnell irgendwie mal was in die Hose. Und also der hat das ja jetzt nicht selbst geschrieben, das wissen ja hoffentlich alle. Und irgendein Medienteam hat da falsch mal auf den Knopf gedrückt, weil so ein Ding darf eigentlich nicht rausgehen. Aber es geht dann halt raus und naja, also kann man ja jetzt irgendwie denken drüber, was man will. Aber ich glaube, ich will einfach ein bisschen nachsichtig sein, weil mir ja selbst Schreibfehler passieren, weil mir selbst irgendwie mal was in die Hose geht. Und ja, auch weil die Schlagzahl einfach zu hoch ist. Und ich weiß nicht, wo ich jetzt diese Entspannung hernehmen soll, zu sagen, okay, cool down, ich kümmere mich jetzt mal alles irgendwie langsamer und alles wird jetzt irgendwie dann mehr kontrollierter, alles mehr human in the loop. Nee, ist ja wirklich, du musst ja die Schlagzahl haben und dann musst du nochmal ein Format machen, nochmal ein Format und dann Mehrwert-Content und hier Quatsch. Und da und tralala. Ach,
sorry, also da muss ich mal rein, das ist doch Quatsch. Jetzt redest du dich in Rage. Totaler Quatsch. Dann soll er einfach die Klappe halten. Der muss doch nicht 2 Stunden nach dem deutschen Auspass posten. Muss er doch nicht.
Ja, macht
der
wird er doch sowieso doch morgen
in dem Heute-Journal oder in der Tagesschau oder bei
Instagram. Macht er doch auch nicht. Macht doch sein Medienteam.
Ja, aber dann muss er das System muss als er aber im Trump Griff haben.
Alle Sachen, die er da absetzt, in Minutenabstand, als ob der alle selbst geschrieben hat. Also das glaubt doch nun gar keiner mehr, oder?
Ja, mag sein, aber jetzt, was unseren Kanzler angeht, dann so eine fatale Meldung in dem Peak, ja, wo gerade die Gefühlslage in Deutschland so ist, da muss er sein System so im Griff haben, dass das darf nicht passieren. Ob er jetzt zu irgendeiner Koalitionsverhandlung nochmal irgendwas postet oder, keine Ahnung, hier dieses Fleisch-Influencer-Ding da zum Söder und so weiter, das sind ja irgendwie gefühlt jetzt kleinere Brandherde, aber in dem Moment so ein Post an die deutsche Nation zu richten, sprich an die deutsche Nationalmannschaft. Also das ist schon ein Big Fail, finde ich.
Ja, ist ja auch, also habe ich nie gesagt, dass es nicht ein Big Fail ist. Ich will ja nur mal sagen.
Das
ist aber kein
Rechtschreibfehler, wie du gesagt hast.
Also ohne Resilienz den Themen gegenüber und Ehrlichkeit. Ich glaube, wenn er sich danach hingestellt hätte und sagt, hier, das ist ein, ich mache das nicht alles selbst, das ist ein Kommunikationsfehler gewesen, hätten die Leute gesagt, ey,
so.
Ist gut.
Jetzt
genau,
kommen wir
und das
zusammen.
Hat er halt nicht gemacht. Und so macht er aber mit vielen Sachen, dass er einfach einen Mang haut, merkt, dass er Scheiße kommuniziert hat, egal ob er es selbst gesagt hat oder ob sein Medienteam das gemacht hat. Und er relativiert das nicht. Er stellt das nicht gerade, sondern er lässt es dann wabern wie eine Kartoffelsuppe auf 2 und guckt dann mal, was passiert. Und das hat überhaupt nichts mehr mit Wertekanon zu tun, sondern das ist unkontrollierter Handeln. Dass das passieren kann, das glaube ich ist okay. Es geht mir auch um das Handling danach, wie ich damit umgehe dann. Und da kann man ja eine Menge rausreißen und menschlich wirken. Das hat ja der Habeck auch geschafft, indem er offen damit umgegangen ist. Aber er probiert dann diese Sphäre von Perfektion irgendwie aufrechtzuerhalten, obwohl es die anscheinend nicht gibt. Aber dann muss ich auch dazu stehen. Cojones. Ja. Muss ich immer an deine Visualisierung mit Van Damme zwischen den beiden LKWs denken.
Ja. Absolut. Und jetzt ist er quasi runtergefallen, aber er macht immer noch so, als würde er noch drauf sitzen auf den Spiegel. Ne? Und dann aber wirklich auch mal ernsthaft ehrlich zu sagen, ey Leute, das ist total die Hose gegangen. Tut mir furchtbar leid, wenn ich dazu nahe getreten bin. Natürlich bin ich auch mega enttäuscht und ich habe auch mehr erwartet von der Nationalmannschaft. Aber so ist das Spiel, so ist Fußball, okay, ja. Aber natürlich war der Post nicht optimal. So. Sowas mal einfach zu machen. Was haben die denn für Berater, diese Typen, ja? Dass die von Authentizität und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, die stecken in ihrer Marketing-Kommunikation, Krisenkommunikation, normaler Kommunikation, politische Kommunikation, da stecken die irgendwie in der 1970er fest, ja. Das ist irgendwie so die Post Willy Brandt-Ära, habe ich das Gefühl, ja. Da in den 80er, 90er Jahren hat man so kommuniziert, aber doch heute nicht mehr, ja. Also ganz.
Ja, aber wie willst du den Bogen machen? Ich habe das ja irgendwann auch schon mal in Messi Middle Madness irgendwie thematisiert, diese Geschichte mit dem polierten Apfel. Die Menschen wollen halt maximale Sicherheit haben. Und man denkt, glaube ich, noch, das ist meine Assoziation, dass das, was die machen, Stabilität und Sicherheit verbreitet. Ist aber nicht so. Aber es scheint noch der große Tenor zu sein. Weil ich meine, auf der anderen Seite hast du das Gegenbeispiel von Robert Habeck mit dem Heizungsgesetz, wo er kommunikationsmäßig sich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert hat. Also alles, was sie gegen ihn verwendet haben, stand ja nie in dem Gesetz drin. Aber die Kommunikation war ja immer, er ist der Verbotstyp und alle wollen jetzt hier, er will jetzt nur die Heizung, die Gasheizung verbieten mit fossilen Brennstoffen. Und es stand ja da nie so drin. Und damit umzugehen, es bleibt unglaublich schwierig.
Aber Marco, ganz ehrlich, ja. Und ich sage ja immer, ich argumentiere politisch nie in irgendeiner Farbe. Mir ist grün, rot, gelb, schwarz, braun, blau, eigentlich ziemlich egal, solange es demokratisch legitimiert ist. Ich gucke tatsächlich mehr so neutral von außen drauf. Und bei Habeck war es genau das Gleiche wie beim Kanzler jetzt. Ich habe Habeck damals live gesehen, ich weiß nicht mehr, ob das bei Maischberger war oder bei Illner, als er da saß. Und sagte, ja, Corona-Zeiten, ja, wir müssen die Betriebe dicht machen, Energiekosten, bla bla bla, Menschen kaufen nichts mehr. Und die Frage kam, ja, was macht denn der Bäcker, der nichts mehr verkauft? Und er dann quasi 20 Minuten drauf rumgeritten ist, dass ein Bäcker, der keine Brötchen mehr verkauft, ja nicht pleite gehen muss. Und dann hat sie gesagt, ja, aber der macht doch keinen Umsatz mehr und dann bekommt doch keine Unterstützung, dann wird er doch irgendwann insolvent. Nee, der wird nicht insolvent, der verkauft nur keine Brötchen mehr. Ja? Und die Nummer, die ist ihm ja auch so hochkant um die Ohren geflogen, exemplarisch. Damit will ich sagen, genau die gleiche Mechanik wie jetzt beim Kanzler, einen Tag später sich hinstellen, sagen, ey Leute, da habe ich mich echt verquatscht, das war scheiße, tut mir furchtbar leid, ja.
Das habe ich aber gemacht, diese Nummer mit der Bäcker-Geschichte, hinterher darauf angesprochen, hat er jetzt natürlich das eloquent gesagt, hat gesagt, ja, da habe ich mich kommunikationsmäßig nie mit Ruhm bekleckert, aber er hat den Fehler schon eingestanden. Natürlich hat der hat eine Wahrnehmung dafür gehabt, dass er in dem Moment Scheiße erzählt hat. Und darum geht's doch nur. Man kann sich ja mal vergaloppieren. Genau. Das ist ja okay. Aber hinterher vielleicht selbstironisch oder auf jeden Fall reflektiert damit umzugehen, darauf kommt's doch an. Also ich erwarte von keinem Menschen, dass er fehlerfrei ist und sich auch nicht auch mal verrennen kann in der Hitze des Gefechts, vielleicht von der politischen Diskussion. Aber genau. Dann erwarte ich eine Reflexion im Nachhinein. Und die hatte Habeck schon mehr gehabt, als der Kanzler das anscheinend hat. Guck dir die Stadtbilddiskussion an. Ich meine, natürlich gab's da Leute, die sich angesprochen gefühlt hat, die er nicht gemeint hat, aber jetzt ja relativieren können. Alle Sachen, die leicht abzuräumen sind, weil der Kern der Aussage ja irgendwie klar war. Aber dass ich den jetzt selbst interpretieren muss als Empfänger, macht gar keinen Sinn. Den muss er definieren. Er muss den Framing machen für seine Aussage.
Und weißt du, was der Bogen dazu ist, zu dem, was wir bisher besprochen haben? Deswegen möchten Leute Bundestrainer wie Kloppo. Ja, ich finde diesen Ausflug zu Red Bull auch nicht besonders sexy, aber das ist ja einfach ein authentischer Typ. Das nehme ich dem auch ab. Der redet über seine Haartransplantation, über seine Zähne und alles so, wie er ist und über seinen Fußball. Aber das ist ein echter. Der Typ wirkt irgendwie echt. Deswegen möchten Menschen gerne einen Trainer wie Kloppo oder einen Bundeskanzler wie Habeck Kerkeling. Weil sie einfach sagen, ey, das sind Menschen, den glauben wir noch. Und diese ganze polierte Apfelnummer, die in der Politik läuft, die ist irgendwie scheiße. Aber das ist ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, zumindest dem, was ich hier auf dem Plakat stehen habe, hätte ich fast gesagt, auf dem Briefing stehen habe. Weil ich wollte unbedingt mit dir mal drüber reden. Das war für mich so der Slapstick des Frühjahrs, ja. Und ich fand das so schade, dass wir nicht schon früher eine Aufnahme hatten. Aber ich bringe das trotzdem noch mal aufs Trapez, weil ich finde, ich hab da so eine schöne Headline zu. Mir geht's um die FDP. Auch da, ich bin weder pro noch gegen die FDP. Ich beobachte das von der Seite. Und als Unternehmer hast du eh so ein bisschen liberale Tendenzen. Deswegen fand ich die FDP nie wirklich störend für mich sozusagen. Ich sag mal, Lindner hatte auch so sein Süppchen da gekocht und war ja auch irgendwie eine schwierige Persönlichkeit, glaube ich. Aber jetzt für mich in dieser Zeit zu sagen, okay, FDP neu geboren, um zu was denn? Um zu sterben oder was? Also neu geboren unter der Führung von Kubicki, Wolfgang Kubicki. Was hältst du denn von dem Typen? Weil wir sind ja gerade bei politischer Kommunikation und das ist ja einer, der Rough Communication sozusagen als Programm hat.
Ja, also ich glaube, er ist einer, der Tacheles redet für seine Begriffe. Also er ist für sich relativ ehrlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber dieses Macho-Gehabe, was er hat, passt nicht mehr in die Zeit und ist auch so manchmal von den Einstellungen eher befremdlich. Also mir passt es überhaupt nicht. Ich finde es sowieso grundsätzlich schlecht, wenn eine Partei so abgehalftert ist, dass es gar keinen Nachwuchs mehr gibt, der jetzt einen Kubicki und oder eine, wie heißt sie da, die jetzt Gegenkandidatin war.
Ja, gut, komme ich jetzt auch gar nicht drauf, graue Haare. Ja,
komme ich jetzt nicht drauf.
Wir kommen gleich.
Dass diese beiden Oldtimer jetzt ins Rennen geschickt werden, um die Partei zu retten, ist ja schon eine Aussage an sich. Also da scheint es ja überhaupt gar keine zweite Riege zu geben. Und das steht ja schon für eine Partei, wenn die nach innen verfault. Die haben vielleicht eine zweite Riege, dann lassen sie die aber nicht nach vorne. Oder die haben einfach keine Geschlechtsteile, um sich in die erste Reihe zu stellen und da sich dazu wagen. Aber also für mich ist das abgeschrieben. Und das Problem ist ja in der Aufmerksamkeitsökonomie, wenn du nicht mehr stattfindest, findest du nicht mehr statt, Punkt. Du hast ja. das letzte Aufbäumen für mich hier, Kubicki und Co., um nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit zu ziehen. Und also neben Kubicki, Aufmerksamkeit oder eine radikale Gegenbewegung, weil du keine Alternativen mehr hast, denn wieder FDP wählen, ist ja nichts da. Also inhaltlich ist für mich nichts da, wo ich sagen kann, okay, da ist jetzt FDP, ist für mich jetzt so unique, die kann ich jetzt wählen, weil die verändern im Gesamtland irgendwas. Also die Partei gibt es für mich sowieso nicht. Ich habe gar keine Welt, wo ich mich noch zu Hause fühle. Das ist ja, ich glaube, das Hauptproblem für viele Leute da draußen, dass sie das nicht haben. Und viele sind dann so verzweifelt, dass sie blau wählen. Ich glaube, anders kann ich es mir nicht erklären, weil jetzt sind ja nicht alle Nazis, sondern es sind alle Leute oder in großen Teilen Leute, die Veränderung haben wollen. Und ich meine, wenn wir die nicht haben wollen, dann hat es wieder was mit Gradlinigkeit zu tun. Müssen wir uns doch nicht beschweren. Wir können doch nicht Brandmauern aufbauen für eine Sache, wo die Leute, die entscheiden könnten, nämlich, ich glaube, die Regierung ist ein Part und die Bundesländer, es gibt ja so ein paar Instanzen, ich glaube drei Instanzen nur, die überhaupt ein Verbotsverfahren anstreben könnten, nach unserem Parteiengesetz. Und die machen es einfach nicht, weil sie Angst haben, dass sie einen Märtyrer schaffen. Aber wie, also welche wehrhafte Demokratie sind wir denn, wenn wir die Waffen, die wir in der Hand haben, nicht ziehen, egal welches Ergebnis dabei rauskommt, weil wir denken, ich meine, wir haben da vorgeschaltet einen Verfassungsschutz, der irgendwie erkennen soll, vorerkennen soll, wenn Leute gegen die Verfassung sind. Also entweder Personen oder Parteien. Und es passiert nichts, gar nichts. Und da sind wir hier von Latrino, kommen wir denn vom Werteverfall zu dem Werteverfall.
Das stimmt.
So hängt alles zusammen.
Und finde ich ganz cool, weil wir haben eigentlich eine schöne Klammer, die hatte ich vorher gar nicht so gesehen, aber die sehe ich gerade in dem Gespräch jetzt. Weil am Ende ist immer die Frage, für was steht denn die FDP zum Beispiel jetzt noch? Also warum soll ich die wählen? Oder für was steht denn die deutsche Nationalmannschaft? Für schnellen Konterfußball, für stabile Abwehr, für modernes Spielsystem. Für was steht die? Wo ist die Geschichte? Wo ist die Story? Weder in der FDP noch in der Nationalmannschaft zu erkennen. Und auch die Regierung, ja, steht im Moment genauso wenig für eine Story wie die Vorgängerregierung. Übrigens war das eben Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Ich habe sie gegoogelt zwischenzeitlich, um ihr die Ehre noch zu gönnen.
Ja,
die
genau.
ist ja eine anerkannte Militärexpertin. Angeblich, ja.
Gibt's auch Leute, anerkannt. Auf jeden Fall ist sie, glaube ich, Vorsitzende des Ausschusses für militärische Angelegenheiten oder wie sie es nennen.
Also, aber ja, also ich sag mal, wenn jemand mit auf einem Parteitag als sozusagen als neue letzte Hoffnung intronisiert wird, in einem Alter, jetzt wollen wir kein Altersbashing machen, um Gottes Willen, wir sind ja selber bald so alt, aber der Mann ist ja um die 70, würde ich jetzt mal sagen. Und er wird dann mit 59% gewählt. Das ist ja schon quasi auch so ein bisschen Beleg dafür, dass die Partei von innen fault, wie du gesagt hast, weil ja, da ist einfach keine klare Linie. Kein.
Und die Alternative war Agnes, die 39%, glaube ich, gekriegt hat. Und wo war der Rest? Halleluja.
Ja, vor allen Dingen, dass überhaupt keine jungen Leute da sind. Das ist überhaupt keine, stimmt nicht. Ich habe mal eine Veranstaltung gesehen von Linda Teuteberg, heißt die. Die ist auch im Parteivorstand der FDP. Die war echt gut. Also ich glaube, das ist eine Anwältin, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Dachte ich damals wirklich, okay, richtig, richtig gute Argumente, aber irgendwie komplett verpufft in dieser Parteihierarchie, die es offensichtlich auch noch gibt. Ja. Also schon interessant. Und jetzt kommen ja ein paar Landtagswahlen auf uns zu. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, ob diese Partei nicht. Also ich glaube wirklich, die FDP steht jetzt am Scheideweg. Schafft die es nochmal irgendwie, irgendwo in die Verantwortung zu kommen oder versinkt sie tatsächlich in der Bedeutungslosigkeit, was in dem Fall, wie du es vorhin gesagt hast, bei einer Partei ja nicht nur bedeutet, dass sie sozusagen vom öffentlichen Radar weg ist, also auch nicht mehr in den Talkshows sitzt und so weiter. Die Sichtbarkeit, einfach die Touchpoints, ja, ist für dich ein neuer Begriff, aber will ich gerne mal einführen.
Ja, ja,
dass die Touchpoints einfach nicht mehr da sind, sondern bei so einer Partei ist es ja auch die Parteienfinanzierung. Da hängt ja an jedem Prozent hängen ja ein paar Millionen. Und wenn du die eben nicht mehr holst und immer so um die 5% rumkrebst, dann sieht das mit der Finanzierung, glaube ich, auch gar nicht so toll aus. Ich glaube schon, dass die so ein bisschen im Moment am Scheideweg stehen. Und da kommen ja jetzt interessante Landtagswahlen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt auf Sachsen-Anhalt, wo ja vermutlich die AfD, zumindest was sie selbst sagt, die absolute Mehrheit anstrebt. Ich habe jetzt gerade heute Morgen nochmal in Vorbereitung auf die Sendung geguckt. Tatsächlich haben sie im Moment ein bisschen zurückgehende Werte. Also sie liegen, glaube ich, aktuell genau bei 40%, je nachdem, welchen Demoskopen man glaubt. Was ja immer noch eine enorme Zahl ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ja. Und Brandmauer hin oder her, kann man auch drüber reden. Aber ich glaube, es wird sehr spannend zu gucken, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, dann kommt eine Kommunalwahl in Niedersachsen, auch ein Flächenland, was eigentlich eher tendenziell eher Mitte-Links ist. Auch da müsste die FDP eigentlich eine Chance haben, glaube ich. Bin mal gespannt. Dann kommt die große Mutter, die uns alle nähert, Berlin, ja, Abgeordnetenhaus.
Ja. Wo die Linken die Mehrheit aktuell anscheinend haben.
Genau. Genau. Und ich glaube tatsächlich, das wird auch einen Linksruck geben in der Wahl. Meine Prognose. Aber das ist ja, wie gesagt, politisch bin ich jetzt nicht so der Experte. Und dann kommt noch MacPom. Da bin ich auch mal gespannt. Wenn ich da als Marketing- und Storyteller drauf gucke, dann muss ich sagen, da hat diese Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, glaube ich, heißt die, Manuela Schwesig, die hat diesen Turnaround ganz gut geschafft. Von der einstmals ja mit dieser Pipeline und allen Deals nach Russland hin, schon so ein bisschen sozusagen die russlandfreundliche Fraktion verlassen hat und auch mittlerweile relativ gute Sachpolitik, glaube ich, macht. Also bin ich auch mal gespannt, wie das läuft. Aber bleiben wir bei der FDP. Die Frage an dich, wo steht die FDP in 2 Jahren?
Weg.
Weg.
Also ist für mich ganz klar, irgendwie Aufmerksamkeitsökonomie, da ist keiner. Ich meine, du siehst ja, was so eine Reichenegg für die Linken bewirken kann. Wenn du nicht so einen Kandidat hast, der irgendwie für einen Wertekonstrukt, für eine Story, für ein Narrativ steht, der aber auch noch diese Aura hat, also wirklich so eine Menschenfänger-Aura, wie Klopp ja nachgesagt wird, oder Obama hatte, für meine Begriffe, dann wird das überhaupt gar nichts mehr. Ich meine, wenn man Trump zum Beispiel in Amerika anguckt, der mag Gehirn sein ohne Ende, aber er hat zumindest diese Story. Auch wenn die jetzt er die selber jeden Tag ad absurdum führt, aber er hat sie erstmal grundsätzlich. Jetzt stell dir mal die Macht vor, du hast diese Story ausgearbeitet mit einer Linie, wo sich viele hinter vereinigen können, und dann füllst du die auch noch aus. Also, ich meine, und im Kern, wenn man sich jetzt mal so 33 anguckt, da sind noch ein paar andere Sachen zusammengekommen, aber im Kern ist da einfach ein Narrativ bespielt worden von Adolf und ist auf sehr, sehr fruchtbaren Boden gefallen. Und wir sind so weit davon nicht entfernt. Das Einzige, was uns so ein bisschen vielleicht sicherer macht, ist unsere eigene Geschichte. Und das, was du eben auch gesagt hast, mit jetzt hier Deutschland fahren und so, dass wir nationalistisch schon eine gebrochene Nation sind. Das kann natürlich pendelmäßig immer genau zum Gegenteil führen, dass wenn das jahrzehntelang unterdrückt wird, dass es dann genau in die andere Richtung springt. Aber im Kern wird es uns resilienter machen, weil wir einfach, glaube ich, wehrhafter sind, als die Amerikaner es sind, weil wir die Geschichte hatten.
Also ich meine, meine Beurteilung zur FDP ist auch, also ich vermute und bin tatsächlich ein bisschen wehmütig dabei, bei dem Gedanken.
Ja, also Verlust aber, ist das in jedem Fall.
Genau, aber ich vermute auch, dass die Kubicki-Aktion keine Brücke, sondern eine Bremse ist für die Zukunft und dass die Partei damit tatsächlich vermutlich verschwinden wird, obwohl es eigentlich in Deutschland eine liberale Partei, also glaube ich schon, bräuchte auch.
Man hört ja jetzt auch gar nichts mehr von ihm. Also war der Parteitag und hast du danach noch irgendwie was gehört?
Ja, nee, also ja? Wenig.
Also wenig. Und er müsste ja eine Schlagzahl bringen, die ihn immer in den Medien hält irgendwie. Egal welche Aussagen, also nicht egal, aber mit irgendwelchen Aussagen, die er für richtig hält. Das wäre ja sein Job in der Aufmerksamkeitsökonomie. Aber scheint ja auch nicht. Entweder hat er nicht die Kraft oder nicht das Verständnis dafür, nicht vielleicht das Team, was die Kommunikation mit ihm abdeckt. Also da fehlt es ja grundsätzlich anscheinend in einem Medienteam zu erkennen, dass diese Schlagzeilen notwendig ist, um überhaupt noch eine Wahrnehmung zu bekommen.
Ja, also Fazit von den Gesprächen, die wir hier haben und der Betrachtungen, die ich mir auch jetzt gerade so nochmal durch den Kopf gehen lasse, ist, dass, glaube ich, politische Kommunikation in Deutschland wirklich, wirklich da niederliegt. Also Stichwort Krisenmanagement des Kanzlers, das sind alles extrem hochbezahlte, auch honorige Menschen. Ich meine, wenn einer bei BlackRock da im Top-Management ist, der hat schon Ahnung und der hat auch Kohle und ich will nicht sagen, dass das alles dumme Typen sind, aber irgendwie die Kommunikationseinheit in der Politik, die ist irgendwie so am Arsch, um es mal ganz klar zu sagen. Ich kann es eigentlich gar nicht fassen. Ja, also wie du schon sagst, die FDP müsste jetzt die noch verbliebenen Energien reinstecken, auf der Tagesordnung zu stehen. Mit Themen auf der Tagesordnung, vielleicht zu provozieren, vielleicht anzuecken. Anyway, aber die müssten da sein. Und ja, wie genau. Du schon sagst, die sind nicht da. Ne? Also von daher, warum also soll man
nicht. Aber auf der anderen Seite wieder mit Überforderung, wo du überall sein musst, ist ja unglaublich mittlerweile. Also diese Team in der Absprache auch noch zu haben, in der Koordination zu haben, dass die dann alle auch das selber erzählen, ist keine leichte Übung. Das muss man sich auch realisieren. Also natürlich muss der Anspruch da sein für uns Bürger, dass das funktioniert. Aber wir müssen aber auch nicht so tun, als ob das eine leichte Übung wäre. Ich glaube, da würden viele von uns würden sich auch nicht so leicht damit tun irgendwie. Wir haben doch schon Probleme will ich nicht sagen, aber natürlich haben wir schon unseren Struggle mit unseren eigenen Konstrukten, die wir hier haben. Und das mach jetzt mal in dem großen Fass auf, noch unter dem Druck, dass du einen 16-Stunden-Tag hast mit 1500 Terminen, die dir alle fremdoktroyiert werden. Ich glaube, das ist, irgendwann hat Habeck mal gesagt, dass du musst dir das Narrativ und die Geschichte und wo du hin willst und die Ziele, du musst dir vorher darüber im Klaren sein, was du haben willst. Weil wenn du erstmal in der Macht bist, hast du keine Zeit mehr, dir darüber nochmal Gedanken zu machen, weil du keine Ruhe mehr hast. Und das natürlich unter dem Einfluss von Weltpolitik, wo sich ständig alles ändert, ist, glaube ich, wirklich keine leichte Übung. Aber ja, ich hoffe irgendwann auf den, in Anführungsstrichen, Messias, der da kommt. Also einen guten Diktator, stell dir mal so weit vor. Völlig abstrus, aber soweit wäre doch mal cool, oder?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich würde auch nicht so uneingeschränkt in das Klagelied der überforderten Kommunikationseinheiten der Parteien mit einstimmen. Also du hast in Teilen sicherlich recht, aber auf der anderen Seite musst du auch wissen, da sitzen ja ganze Stuffs. Da sitzt ja nicht einer bei der FDP im Headquarter und der muss jetzt irgendwie die Kommunikation machen. Soweit ich informiert bin,
dann wäre ja einfach. Das Problem ist ja die Menge der Menschen, die denn alle untereinander schnattern und jeder macht sein Ding. Das zu koordinieren ist, also einer wäre ja leicht. Einer wäre leicht. Oder zwei oder drei, die so den Main-Content machen. Aber da sitzen halt viel zu viele, die vielleicht durcheinander schnattern. Und dann muss der Praktikant am Ende noch auf den Knopf drücken und den Post auf Xing raushauen.
Wir sind alle unfassbar stolz auf euch. Dann geht er heim. So. Und ja. Dann ist die Kacke am Dampfen. Okay. Ja, also so viel zum Thema FIFA-WM. Aber irgendwie spannend, dass unter dem ganzen, in der ganzen Gemengelage hier so ein Querritt durch die Themen trotzdem am Ende übrig bleibt. Und das ist ja auch schön, weil es die Destillation ist von dem, was ich auch immer sage. Am Ende brauchst du eine Mission, du brauchst ein Why. Und die Leute müssen das erkennen. Und da hast du recht. Ich sag mal, Trump mag sein, wie er will, haben wir genug zugesagt jetzt. Und jedes Mal, wenn man seinen Namen nennt, gibt man ihm ja wieder die Bühne. Ja, das ist ja der meistgenannte Name der Welt aktuell. Aber es ist einfach so, er hat eben dieses Narrativ. Das kann man gut finden oder schlecht. Aber der zieht das halt knallhart durch. Make America great again, so nach dem Motto. Und wenn es beim Fußball-WM-Turnier ist, ja, da rufe ich halt meinen Freund Latrino oder wie er heißt an. Ja, Und regel das mal für euch Amerikaner. Und die Amerikaner sagen, okay, so ganz in Ordnung war es nicht, aber eigentlich cool. Ja. Und das ist einfach eine Story. Ja, die hat er drauf, das muss man sagen. Also er hat seine Story und mal gucken, wie lange er damit an der
Aber Amerika glaubst du, dass das seine Story ist?
Also ich glaube schon, dass es sehr, sehr nah an seinem Verständnis auch ist. Ich glaube, dass er sich, also solche Posts wie Ich bin Jesus, die passieren nicht zufällig. Ich glaube auch im Gegensatz zu dir, dass der tatsächlich, also nicht, der sitzt nicht am iPhone und tippt die Buchstaben ein, ja. Aber ich glaube, dass der sehr viele von seinen Posts, die er macht, tatsächlich selbst auch textet. Also im Sinne von, der sagt es irgendjemand, gibt das ein oder diktiert es ein oder was weiß ich was, schickt es an irgendjemand als Sprachnachricht oder so, keine Ahnung, wie da die Abläufe sind. Wobei eben in meinem absoluten Lieblingspodcast Lanz und Precht, wie du ja weißt, mal valide irgendwie nachgemessen wurde oder mal behauptet wurde, es gab mal einen Menschen, der gemessen hat und der hat gesagt, wenn man die Anzahl der Posts von Trump hochrechnet auf die normale Bearbeitungsdauer, dann müsste er theoretisch, glaube ich, 12 Stunden oder 13 Stunden am Tag posten, ja, irgendwie in Hochphasen. Ja. Das geht eigentlich gar nicht, ja. Also insofern stimmt das schon. Das wird nicht alles von ihm sein, aber es ist seine Story, die ist schon sehr eng mit ihm verknüpft, glaube ich, ja.
Ja, aber nee, ich meine jetzt wirklich, ist die Story, also er scheint ja, wenn ich mir jetzt den Iran-Krieg angucke, jemand zu sein, der sich anscheinend sehr stark beeinflussen lässt von einem großen Narrativ von einem anderen. Also wenn man so einfach Nachrichten gehört hat, kann man ja schon vielleicht zusammenzählen, dass Netanyahu ihm da schon irgendwas die Flusen ins Ohr gesetzt haben und auch vielleicht ein paar Sprecher vom Pentagon, vom Militär ihm gesagt haben, ach, das wird hier ein Kinderspiel. Also er scheint sich ja schnell und leicht beeinflussen zu lassen. Wenn man jetzt das Project 2025 sich anguckt, was ja nicht von ihm verfasst wurde, was vielleicht seinem Narrativ entspricht, so seinen Grundwerten, sind aber die Feinheiten daraus nicht von ihm, würde ich jetzt mal sagen. Also ich stelle mir dann immer schon die Frage, sind diese ganzen Sachen wie überflute jetzt den Raum mit Scheiße irgendwie so, diese ganzen Weisheiten und dann auch die Themen, die dann da gespielt werden. So eine Sachen wie, ach komm, lass uns doch mal so tun, als ob wir Grönland übernehmen. Lass uns doch mal so tun, als ob wir Kanada übernehmen können. Panama probieren wir auch ein bisschen, Iran so ein bisschen. Da steckt ja schon, ich meine, wenn man das Projekt sich anguckt, da ist ja unglaublich viel Deckungsgleichheit zu dem, was da wirklich passiert. Und das ist ja auch nicht aus seiner Feder entstanden. Also glaubst du daran, dass es so ein Kollektiv von Leuten gibt, die ein größeres Ziel verfolgen und Trump eigentlich nur die Figur ist, der schon einen Alleinunterhaltungswert hat und dass der natürlich so handelt, wie er handelt, aber dass er eigentlich nur ein Sprachrohr ist für Leute, die sich in der zweiten Reihe befinden und die noch was ganz anderes wollen, Evangelisten oder irgendwas?
Weiß ich nicht, also so eine Verschwörungstheorie. Also ich glaube, das scheitert schon alleine in dem Fall daran, dass du ja nie
ist ja nicht mal Verschwörung, ist offen. The Project ist offen. Das ist ja nicht mal eine Verschwörung.
Ja, also ich glaube, das scheitert bei ihm schon alleine daran, dass du nie weißt, ob du morgen noch im Amt bist. Also das müssten dann Strippenzieher sein, die irgendwie im Hintergrund sitzen und tatsächlich politisch auch gar nicht agieren.
Ja, genau.
Das könnte sein, aber solche wie soll ich sagen, solche Annahmen gab es ja immer. Also weiß ich nicht, würde mich jetzt nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube dran, dass das einfach ein unfassbarer Narzisst ist, der nur eine Sache im Kopf hat, nämlich gute Deals, von sein ganzes Leben lang, ja. Und dass er immer den nächsten guten Deal machen will und das quasi irgendwann mal von seiner bescheidenen Welt mit Trump Tower und so weiter, ich war ja auch schon da, und der hat ja einiges auf die Beine gestellt in seinem Leben, der Typ, das hat er dann irgendwann auf die Nation übertragen. Bitte?
Und auch abgerissen?
Und auch abgerissen, natürlich.
Sind ja nicht alle seine Projekte so sehr erfolgreich gewesen.
Naja, das ist ja schon.
Muss er ja jetzt die Milliarden einnehmen mit seinen Krypto-Deals und seinen Aktienhandeln mit Insiderwissen?
Die Frage ist ja, ob überhaupt vorher, bevor er politisch aktiv war, irgendwas finanziell rentabel war. Aber ich glaube, da sind wir auch nicht in der Preisklasse, um das zu kommentieren.
Ja, aber amerikanische Gerichte haben es ja, glaube ich, sogar schon
genau.
Zum Urteil, also ausstehenden Urteil festgestellt, dass seine ganzen Bewertungsrichtlinien für seine Immobilien und die Kreditvergabe alle ein großer Scam war irgendwie und er nur Glück hat, dass er jetzt eigentlich immun ist.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, dass ein verurteilter Steuerstraftäter, Sexualstraftäter, weiß ich gar nicht, ob man das sagen darf, keine Ahnung, jemand, der sexualisierte Dinge rausschautet, so. Also, dass der Mann, der auf so vielen Ebenen dokumentiert, dass ihm das Gesetz egal ist, dass der amerikanische Präsident ist, das ist ja schon allein der Witz, ja. Deswegen, ich weiß es nicht, ob das bei dem, ob es da im Hintergrund irgendwelche Leute gibt. Ich glaube tatsächlich, also wo ich bei dir bin, ist, dass er sehr, sehr schlecht beraten wird, was unter anderem auch daran liegt, dass einfach die Menschen in seinem Inner Circle um ihn rum, das sagt man halt so, bei allen Dingen, die ich höre und konsumiere, dass die halt in der Summe auch nicht unbedingt die hellsten Kerzen am Baum sind, ja. Der nimmt halt die Leute, die absolut linientreu sind, und die setzt er dann auf Positionen. Heißt, sprich Familie, sprich, ja, alle die sagen, okay, das, was du machst, ist super und das wird auch nicht kritisiert. Und sobald jemand kritisiert, wird er ja auch gefeuert. Deswegen bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es
das so ist. Was ja im Grundsatz auch wieder nicht verkehrt ist, wenn die Ziele die richtigen wären. Also wieder nach dem Motto, ein dem Volk dienlichen Werte konformer, nee, Werte, den richtigen Werten verpflichteter Diktator. Und wer, was wird dieser Diktator machen, wenn er die richtigen Werte verfolgt? Wird Leute um sich rumscharen, die ihm vertraut sind, denen er vertrauen kann. Das ist ja diese Krux auch an den Sachen. Wenn jetzt die AfD zum Beispiel natürlich mit ihrem Vetternwirtschaften-Klüngel und so, dann sagen, naja, wir müssen ja Leute um uns scharen, denen wir auch vertrauen können. Da ist ja ein Stück Wahrheit dran. Als Habeck damals seinen, glaube ich, Schwager oder so war das, in seinem Inner Circle da drin hatte, Natürlich soll man das vielleicht nicht machen, aber ist doch das Naheliegendste, dass man sich einen Vertrauten irgendwie an die Seite setzt, oder? Mhm. Also ich glaube, da ist auch so ein bisschen, das ist ein Spagat. Ich weiß gar nicht, wie man das lösen will. Also ohne denn nicht am Ende so einen Tweet rauszuhauen, wo du dann eben auf Leute setzt, denen du halt nicht vertrauen kannst. Nur weil du jetzt nicht irgendwie dann doch einen Vertrauten irgendwie nimmst und die dann sagen, ah, mit dem ist er aber mal 2000 irgendwie im Studium hat er das Bett geteilt irgendwie in der Unterkunft. Das macht doch alles auch keinen Sinn. Also ich glaube, es geht immer um die Ziele. Den Leuten ist scheißegal am Ende, was da gemacht wird. Und das ist ja eigentlich die Quintessenz. Wenn Trump jetzt einfach was für das Volk tun würde, wäre den Leuten scheißegal, ob der sämtliche Gesetze umgeht oder ad absurdum führt oder der größte Diktator wäre. Wenn die das Gefühl hätten, es wird was für sie getan und ihnen geht's besser, dann ist das ihre Wahrheit. So ehrlich muss man sein.
Ja, ist ja so. Ja. Also das ist ja die Situation in den USA, definitiv.
Ja, das nur, Problem dass er für ihn karikatiert. Ist halt, das Gute ist ja dabei, also ein Gut in Anführungsstrichen, dass er das eben nicht umsetzen kann.
Genau, also die Leute merken halt jetzt, dass nichts oder fast nichts von dem umgesetzt wurde, was versprochen wurde, inklusive wir führen keine Kriege mehr. Ja. Ja. Also er hat vielleicht den unsinnigsten Krieg aller Zeiten angefangen, weiß man nicht genau, aber ja, naja. Also gut, dann lass uns das Thema nochmal abschließen, wenn du einverstanden bist.
Gerne.
Ich glaube, wir werden das Thema Trump heute nicht mehr lösen und FDP auch nicht. Ich bin sehr gespannt.
Wir werden es aber lösen.
Wir werden es lösen.
100, auf jeden Fall. 100 pro.
Ja, ich sehe schon die Messi-Middle-Diktatur und auf uns zu kommen bei YouTube.
100 pro.
Aber ich finde es trotzdem cool, mal drüber zu reden. Und ich habe aber trotzdem, weil wir ja in der Bubble sehr viele Online-Marketing-Menschen haben, hatte ich noch hier auf meinem Redaktionszettel, worüber wollen wir reden? Ich dachte, wir reden mal so über den Herbst. Was steht denn so an? Generell, wir haben ja jetzt auch diese leichte Formatänderung. Bei Behind the Stories habe ich es ja schon erzählt, dass ich jetzt auf 3 Formate schwenke und eine Sommerpause mache. Einfach um ein bisschen vorzuproduzieren und so ein bisschen Druck auch rauszunehmen. Und
also
auch
ein bisschen auf FTP machen wolltest du jetzt
sagen. Ein bisschen auf FTP, genau. Also ich bin eher so, genau, ich bin so FTP, ich bin der Praktikant, der auf den Button drückt und du bist halt der Kubicki der Online-Marketing-Szene.
Ja. Also okay, kann ich nicht mehr hören. Eine Stunde, 2 Minuten war super also, mit dir.
Schlechter Empfang. Nee, sag mal, was steht denn an im Herbst bei dir? Also ich wollte mal einsteigen damit zu sagen, ich habe jetzt in diesem Jahr angefangen, meine Termine so ein bisschen umzukrempeln, zumindest in der Planung. Ich hatte ja noch durch die Augenkrankheit letztes Jahr noch ein paar Tickets, die sozusagen rübergenommen worden sind in dieses Jahr, wie zum Beispiel Greater. Habe ich ja auch was zu erzählt in dem letzten Podcast. Fand ich auch großartig. Ich werde auch noch mal zu Tony Robbins gehen Anfang September. Aber dann möchte ich schon auch mal ein bisschen variieren, weil ich habe so das Gefühl, da hast du ja eine besondere Perspektive, auch als Eventveranstalter. Ich habe so das Gefühl, in der Eventbranche tut sich gerade extrem viel irgendwie so. Also es kommen sehr viele neue oder relativ neue Formate dazu. Manche alten verdichten sich ein bisschen, verändern sich. Manche sind irgendwie einfach weg, habe ich auch das Gefühl. Also ganz spannende Zeit, finde ich. Und ja, wie ist denn dein Blick da drauf?
Ja, verändert sich schon eine ganze Menge. Ich glaube aber noch nicht mal vielleicht so sehr in der Eventbranche. Ich glaube, da kommen gar nicht so viele neue dazu, wenn ich ehrlich bin. Also außer, also ausgeklammert die Sachen, die aus werblicher Natur dazu kommen, die jetzt marketingtechnisch aufgesetzt werden. Aber eigentlich, finde ich, kommt da gar nicht mehr so viel dazu. Was ich aber feststelle bei dir und bei mir aber auch, ist, dass sich die Perspektive der Leute in dem Markt irgendwie ändert und du eher, und mich eingeschlossen, eher in andere Richtungen schielen, um ja irgendwie mehr Bausteine zusammenzupacken, um eine Antwort für die Zukunft zu bekommen. Es macht ja am Ende des Tages für mich keinen Sinn, wenn ich mich abschließend, also wenn ich nicht selber spreche, abschließend in Konferenzen setze, wo immer nur weiter über SEO geredet wird, wenn ich selbst eine Prognose habe für das Thema SEO. Und ich denke, die Zukunft liegt in der Kombination mit SEO, aber mit vielen anderen Bereichen. Dann muss ich natürlich mein Range ein bisschen in die anderen Bereiche ausdehnen und mal woanders hingucken und meinetwegen auf eine Storyteller-Konferenz gehen oder auf eine PPC-Konferenz gehen oder Offline-Marketing irgendwie mehr Sachen angucken. Also einfach, um mein Range ein bisschen zu erweitern, um dann Antworten für die Zukunft zu bekommen. Ob ich die bekomme, weiß ich nicht. Aber das kann ja nur meine Prognose sein, weil meine Philosophie ist halt, dass ich probiere, so viele kleine Teilstücke zusammenzusammeln, die sich dann irgendwann, wenn ich in der Badewanne sitze, zu einer Idee zusammenfinden und ich dann irgendwas für die Zukunft habe, ein Produktangebot mit einem USP, was irgendwie tragfähig ist. Und deswegen, glaube ich, gucken die Leute in andere Richtungen, wollen Sachen neu erleben oder müssen auch ihr Angebot, wie wir bei der Campix auch, neu überdenken, um vielleicht neue Reize auch zu schaffen. Und das ist ja schwierig genug. Ich meine, für uns ist ja die Veränderung jetzt auch nicht leicht. Du verlässt halt so einen Wohlfühlcontainer und riskierst natürlich mit der Öffnung auch ein bisschen dein Stammpublikum zu verlieren, weil du ja nicht weißt, ob die Leute alle mitgehen oder nicht mitgehen. Und ich glaube, meine Wahrnehmung ist so, da ändert sich gar nicht so viel im Eventbereich, sondern die Menschen, die zu Events gehen, die verändern sich. Und dadurch poppen auch sehr viele Formate auf, die es eigentlich schon die letzten Jahre gab, die aber nie so in Erwähnung von bestimmten Target Groups gewesen sind, weil sie die nie auf dem Schirm hatten, aber jetzt auf den Schirm gekommen sind. Also kann mir gut vorstellen, dass noch mehr Menschen eben das, was wir mit Greater da schon die letzten Jahre gemacht haben, jetzt immer mehr Menschen das entdecken, einfach weil sie mal was anderes erleben wollen. Also da haben sie ja auch ihr gutes Recht zu. Aber deswegen ist es für die beim ersten Mal wieder neu. Alles ist für jeden beim ersten Mal neu. Aber im Endeffekt gibt es Greater ja auch schon eine ganze Weile. Ja.
Ja, also ich habe für mich entschieden, dass ich einfach mal ein bisschen besser bewerten möchte, wann ist für mich ein Event eine Energiequelle, wann kann ich irgendwas rausziehen, also fühle ich mich danach besser, wie energetisch fühle ich mich, wie viel News, wie viel Themen habe ich mitgenommen von dem Event oder ist es einfach nur eine Routine geworden, eine Pflichtveranstaltung. Und ich habe für mich persönlich drei Pfeile festgemacht, einen im Frühjahr, einen im Herbst, einen im Sommer. Also ich werde auf jeden Fall zu OMKMS gehen, weil ich einfach sehr eng verbunden bin mit Martin Witte. Grüße gehen raus. Und ich finde das auch einfach ein tolles, energetisches Event, einfach in diesem Stadion. Also es ging mir vom ersten Mal so. Ich war ja bisher immer als Speaker da. Und werde aber auch auf lange Zeit, solange ich kann, da hingehen, weil es irgendwie auch so ein schöner Opener für die Saison ist. Dann natürlich die Campix, brauchen wir nicht drüber reden, ist für mich absolute Pflichtveranstaltung. Ich glaube, viele Menschen sehen das, so wie ich auch, gar nicht so. Also ich finde, das ist gar kein so großer Wandlungsbedarf da. Also die Campix hat einfach einen Core, der einfach für sich steht irgendwie. Das ist auch im Namen. Der Name sagt das, weil viele sagen ja, Menschen fragen mich immer wieder, heißt das Campix oder Campix? Dann sage ich immer, es ist so, wie du es aussprichst. Ja? Also ist egal eigentlich. Also ich bin mir nicht bewusst, ob es da eine offizielle Sprachregelung gibt. Ist aber auch genau das der Punkt. Ganz genau das ist der Kern. Ja? Für was steht die Campix? Sie steht dafür, dass du Campix sagen kannst oder Campix sagen kannst, dass du 60 sein kannst oder 16 sein kannst, dass du ein SEA-PPC-Freak sein kannst oder ein Matomo-Crack. Ja? Dass die ganzen Welten sich irgendwie verheiraten und abends zusammen beim Hähnchengrill oder an der Karaoke-Bar stehen. Und das finde ich halt einfach geil. Und also da, ich mache jetzt gerade Werbung für dein Event, merke ich gerade. Ja? Deswegen wirst du so ruhig, aber ist einfach so. OMKMS im Frühling, Campix im Sommer und OMT steht für mich einfach für den Herbst auch. Und ich mag auch Mario Jung. Grüße gehen auch daraus. Und es sind von der Ausrichtung andere Events, muss man ganz klar sagen. Da bin ich bei dir. Ich habe so festgestellt für mich, es gibt einfach Unternehmen oder Veranstalter oder Events, wie man das auch immer bezeichnen will, Entitäten vielleicht, die mehr in die Sales-Richtung gehen, wo es auch mehr um Sale geht, wo es auch um Größe, um Wachstum geht. Und es gibt welche, die mehr so in Richtung Purpose gehen. Und ich finde beides okay, das ist gar keine Wertung. Das darf jeder so machen, wie er will. Das, ich glaube, es ist auch Raum für beide Welten da. Also jetzt der OMT-Summit zum Beispiel war schon beeindruckend. Du warst ja auch da, waren wir ja zusammen. Aber ich liebe auch den OMT in der Pyramide in Mainz und Mario Jung mit seinem Team, die das da machen. Also das sind so drei Events, die für mich, die habe ich mir selber so als die Achse gesetzt, die in der Nationalmannschaft vielleicht gefehlt hat. Ja, also so vom Torwart über das Mittelfeld zum Angriff, so eine feste Position, wo du sagst, okay, ich wechsle jetzt nicht 2 Minuten vorm Spiel noch den Torwart aus. Das sind meine festen Pfeiler. Aber drumherum werde ich ein bisschen variieren. Also ich plane dieses Jahr tatsächlich vielleicht mal zu This is Marketing zu gehen. Da gibt es 1-2 Menschen, die da immer auf der Agenda stehen. Die haben mich bisher abgeschreckt, hinzugehen. Aber ich denke mir, okay, wenn man drüber redet, open-minded zu sein, dann muss man sich auch solche Leute mal anhören. Zumal ja auch ich schon sehr gute Meinungen gehört habe über Unternehmen, von denen ich so keine gute Meinung hatte. Also geht es mir so ein bisschen drum, auch einfach mal Neues zu erleben. Vielleicht auch auf der Zielgeraden der Karriere nochmal zu sagen, ich gehe nicht zu den gleichen 6 Events jedes Jahr, sondern ich variiere mal ein bisschen. Ich glaube, das wird auch ein Trend sein, der sich so ein bisschen durchsetzt, vermute ich.
Das bedeutet aber faktisch, dass wir dann gemeinsam im nächsten Jahr zur OMR gehen, oder wie?
Ja, also würde ich schon gern machen. Ja, hat ja bei mir dieses Jahr nicht gepasst, weil ich im Urlaub war, wie du weißt. Aber ich würde schon, also würde schon gern mal zu OMR gehen. Wenn es terminlich passt, sage ich es zu mal wieder. Ja, also einmal hast du mich ja eingeladen, dann hast du gekniffen, dann bist du hingefahren, da konnte ich nicht. Also vielleicht nehmen wir nächstes Jahr nochmal Anlauf. Ich würde schon gern mal hinfahren, einfach um die Perspektive mitzunehmen. Muss dir aber auch ganz ehrlich sagen, A, meine persönliche Perspektive zu Philipp Westermeier und B, die Perspektive der Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die da waren und die ich wertschätze. Also die, von denen ich wirklich weiß oder vermute, dass sie mir eine Perspektive gegeben haben, die nicht irgendwie geschönt ist in irgendeine Richtung. Also ehrliches Feedback war fast immer schlecht dieses Jahr. Also ich will die Event nicht schlecht reden, ich war ja noch nie da. Und es gibt sicherlich eine gute, wie soll ich sagen, eine gute Grundlage, dahin zu gehen. Und das ist bestimmt ein geiler Event. No, keine Frage, ja. Aber die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, inklusive welchen, die da auf der Bühne standen. Wenn ich das alles so subsumiere bei mir im Kopf, dann ist es irgendwie trotzdem kein geiler Event. Ich weiß aber nicht genau, warum. Also ich will es nicht ranten jetzt, sondern einfach meine Meinung sagen. Trotzdem würde ich mal hinfahren und es mir angucken, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, wie sagt unser Kanzler immer, technologieoffen zu sein. Ja? In dem Fall jetzt hier einfach meinungsoffen durch die Welt zu gehen und mal zu gucken. Vielleicht kommt man zurück und sagt, boah, mega, ja, geilster Event der Welt, gehe ich jedes Jahr hin, kann sein. Aber ja, also gerne, OMR könnte passieren im nächsten Jahr.
Okay, also ich werde im Herbst noch zum SEO Day gehen, weil ich da noch spreche und ich einfach auch noch ein bisschen was von meiner Anschauung zum Thema SEO einfach in die Welt tragen will. Das habe ich mir so als Meilenstein noch gesetzt, damit nicht alle nur Geo, Geo, Geo rufen, sondern wir vielleicht auch mal noch eine andere Tendenz haben. Da will ich einfach die Fahne hochhalten. Aber sonst werde ich mich so treiben lassen irgendwie. Wir haben ja selbst auf der Campix einen Eventkalender. Manchmal bin ich inspiriert von den Einträgen, die wir da selbst drin haben, weil ich einfach den Eintrag ja teilweise auch selbst noch aktualisiere von den Daten, wenn die reinkommen und so. Und dann gucke ich mal in das Event rein. Und dann denke ich manchmal, oh, fährst du doch mal hin. Liegt aber auch teilweise, und da verändert sich ja die Eventbranche eigentlich auch hin, ist, dass die Entscheidungen in der Regel unglaublich spontan jetzt getroffen werden. Das war früher anders. Da gab es vielleicht jetzt, also vielleicht bei Campix oder so, kann ich nur hoffen, sind jetzt so Sachen, die so festgezogen sind, oder auch OMR ist vielleicht ein bisschen näher bei mir im Kalender. Aber so im Kern werden die Entscheidungen sehr, sehr spät getroffen. Und das Fenster für Veranstalter, genau in dieser Entscheidungsphase maximale Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit du nicht sagen kannst, oder damit die Chance relativ gering ist, dass du sagst, ah nee, ist gerade was anderes reingekommen, dann lasse ich das mal lieber. Der ist unglaublich wichtig geworden. Also wenn sich was in der Landschaft verändert hat, dann mit Sicherheit der Fakt, dass diese Fenster und die Spontanität total unterschiedlich geworden sind, mit allen Herausforderungen für die Veranstaltung in Sachen Finanzierung. Ne? Also hat sich schon eine Menge geändert. Aber ist egal, ist ja das Leid der Veranstalter, nicht der
Teilnehmer. Ich denke mir dann immer so, wenn ich die diversen, also bei vielen Sachen habe ich ja irgendwelche Sondertickets jetzt wie bei der Campix, wobei ich, Grüße an Bob, ja auch da mein ganz normal mein Ticket registrieren muss und so. Ich denke mir aber oft, wenn ich mir die Prozesse angucke, können wir gesondert nochmal drüber reden, ist wahrscheinlich für die Audience nicht so interessant, aber ich denke mir oft, also gelernt haben die Anbieter nichts. Also die Registrierungsprozesse sind wie vor 10 Jahren, heute vielleicht ein bisschen smoother, dass nicht jeder zweite Warenkorb abbricht oder neu lädt oder sonst was, aber eigentlich irgendwie so Aktivierungsgeschichten im Prozess mit drin oder ja, so ein bisschen mehr Check24-Mentalität da reinzubringen, das fände ich, das wäre schon irgendwie cool, auch als Marke. Aber das nur mal by the way, was ich eigentlich noch sagen wollte, und dann können wir ja auch sozusagen diese Folge zumachen gerne, aber was ich noch sagen wollte, du weißt, glaube ich, sehr häufig nicht, wie viel, und das ist ohne Gestikulieren, ja. Wie, Achtung, die nächste
Warum
Aussage
ist, nicht?
Ohne Gestikulieren, ja, wie viel Impact du hast. Also bei mir zum Beispiel, ja, gebe ich dir gerne mal zurück, war das so, ich habe tatsächlich nicht so intensiv drüber nachgedacht, ob ich kurzfristig oder langfristig buche. Ich habe in der Regel immer beim Event schon den Early Bird genommen fürs nächste Jahr. Was natürlich dazu geführt hat, dass in Summe ich immer wieder bei den gleichen Events war in den letzten 10 Jahren. Ja? Also tatsächlich. Kannst ja an einer Hand abzählen. Und die Menschen draußen wissen es ja auch, die mich hier und da mal treffen. Übrigens, SEO Day beim Fabian Rossbacher steht bei mir auch noch auf der Liste. Aber, und das passt sehr gut hier rein, ich habe mich entschieden, ich werde einfach kurzfristiger buchen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Termin zu tun. Das hat natürlich auch was mit Biorhythmus und Alter zu tun, muss man auch mal sagen. Man fühlt sich auch mit 60 nicht mehr das ganze Jahr so ready to go wie mit 30 oder 20. Ja, also ganz klar. Also es ist ein sehr persönliches Ding. Aber auf der anderen Seite genieße ich auch diese Flexibilität, zu sagen, oh, ich entscheide mich vielleicht eine Woche vorher auf ein SEO-Day zu fahren. Das hängt von den Projekten ab, das hängt von meinen To-Dos ab, von meinem Workload, von meiner Gesundheit, von vielen anderen Parametern. Und auf die Idee bin ich überhaupt erst durch dich gekommen. Also das wollte ich dir mal zurückspielen, welchen Impact du hast, wenn du so Sachen raushaust, weil du nämlich das thematisiert hast und hast gesagt, ey, wir merken einfach, das wird viel kurzfristiger bei den Leuten. Ich dachte mir so, ja, why not? Das ist eigentlich total clever, ja. Und jetzt werde ich das auch so machen. Und ja, insofern kannst du dir das ans Revers heften, dass du die
weil,
Menschen
das geht ja sowieso. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ich da jetzt frame, sondern das ist ja eine Sache, die passiert. Genauso auf der anderen Seite, dass viele Leute zu Events gehen, weil sie nicht so frei buchen, wie wir jetzt buchen, weil wir da Teilnehmer sind, sondern weil sie da Aussteller sind. In vielen Bereichen bist du ja jetzt einfach Angestellter und kriegst ein Freikontingent oder da wirst du dann irgendwie, machen die eine Vacation da irgendwie. Also es sind ja viele Faktoren, die darauf einzahlen, ob du da irgendwie hingehst. Und das Problem ist auch da wieder der polierte Apfel. Ne? Am Ende des Tages ist alles geil. Und du musst halt irgendwie für dich durch eine Menge Teilnahmen, glaube ich, rausfinden, was denn für dich wirklich geil ist. Weil jedes Event hat eine eigene Chemie, muss man sagen. Also die Campix hat eine andere Chemie als die OMR zum Beispiel. Und da ist jetzt nichts gut oder schlecht, sage ich jetzt mal. Der eine mag das mehr, der andere das. Aber sie haben eine andere Chemie. Und wenn du aber die Seiten liest, lesen die sich vom Wording her zumindest, egal ob es jetzt um Größe und Teilnehmerzahl geht, relativ ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Aber sie haben eine eigene Chemie. Das heißt, du musst hinfahren und selbst entscheiden, was du cool findest. Aber da, und das glaube ich ist auch ein USP, den wir haben, weil ich heute früh bei der Messi Middle auch über USPs geredet habe, ein USP, den wir haben, ist eben, ja, wie habe ich mich da wohl gefühlt? Also jetzt noch nicht mal die Themen, sondern habe ich da Austausch gehabt, irgendwie gerade neben den Themen, zu den Themen. Und ich glaube, das ist eine eigene Erfahrungswelt. Aber die Erfahrungswelt kann auch sein, ey, sind 70.000 Menschen da und ich war total überfordert und das war mir eigentlich alle zu viel. Aber diese zu viel hat am Ende was mit mir gemacht, weil ich irgendwie gemerkt habe, wie der Markt funktioniert. Da gibt es nicht richtig und falsch, aber jeder muss diese USP ausprägen. Da muss jeder dran arbeiten. Wer das einfach nur durchlaufen lässt, der wird ein Problem haben, glaube ich, in der Zukunft.
Ja, sehe ich genauso. Gut, mein Lieber. Schöne Folge, schöner Austausch. Hat mir gut gefallen.
Haben wir jetzt die Republik gerettet?
Ich glaube schon, ja. nee, aber ich glaube, ich weiß jemanden, an den ich noch einen Appell richten möchte. Den Buddy von uns beiden. Also eher von dir noch als von mir, aber ich mag ihn auch sehr. Den Julius Vandela. Den habe ich gestern wieder in Amerika rumrennen sehen.
Der ist drüben und macht 250 Jahre Amerika mit.
Genau, und irgendwie WM kommentiert er auch und so ein Kram. Also Grüße erstmal raus an ihn. Und ich finde einfach, der Mann, der muss die politische Kommunikation in Deutschland retten. Wenn der es nicht macht, wer denn sonst? Ja, Julius, jetzt konzentriere dich mal ein bisschen mehr auf Europa.
Julius, konzentriere dich, Junge.
Flieg nicht so viel darüber, Kollege, und bleib mal hier und red mal mit der FDP, fang mit der FDP an.
Ja, der
an,
will neutral bleiben. Und das verstehe ich.
Die Baustelle, ja, Spaß. Ich finde aber so Leute wie Julius, es sind viel zu wenig, glaube ich, unterwegs.
Ja, der müsste eine Partei gründen und dann Kanzler werden mit 50% im Rücken. Das wäre ja.
Oder du machst das, die Touchpoint-Partei.
Kann ich leider nicht durchziehen. Ich glaube, es ist unglaublich schwierig, eine Partei zu gründen und dann die Kontrolle über die Partei und das, was da entsteht, zu verlieren. Das könnte ich gar nicht, glaube ich. Weil du hast das ja nicht unter Kontrolle, haben wir bei BSW gesehen, dass du probierst, stringent die Linie einzuhalten, die du dir mal, also auch wenn ich die nicht teile, aber die haben ja probiert, eine Linie einzuhalten und das funktioniert nicht. Das entsteht halt von sich alleine. Und das ist ja bei der AfD auch so. Der Landesverband Thüringen ist halt Teil der AfD. Natürlich ist es ja eine Sache, wie gehe ich als Partei damit um, aber dass so eine eigenen Biosphären da entstehen, das, glaube ich, gehört dazu und das könnte ich nicht ertragen.
Aber schon Bündnis Marco Jank wäre trotzdem cool. Also ich wäre dabei. Bündnis Marco Jank wäre trotzdem cool.
Nee, ich glaube, ich wäre eher Messi-Mittelpartei, oder?
Ich hätte auch schon den Slogan, Bündnis Marco Jank, die anderen reden nur, wir gestikulieren.
Ja, genau.
Das wäre doch geil.
On point, mein Lieber, on point.
Okay, mein Lieber, dann sage ich mal vielen Dank für den Austausch.
Ey, und für alle, die ja noch so lange dran geblieben sind, wenn überhaupt, danke, dass ihr uns ausgehalten habt.
Richtig, genau. Und gebt uns mal ein Feedback zu den Themen, die wir abgefragt haben. Würde uns mal interessieren.
Mann, das wird ein eigener YouTube-Kanal. Ich glaube, wenn die Aufnahme jetzt hier passt, ey, dann schieben wir das nach YouTube hoch und dann werden wir jetzt hier, Lanz kann einpacken, kann ich nur sagen.
Ja, so sieht's aus.
In diesem Sinne, tschüssikowski.